Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Fructoseunverträglichkeit. Vorsicht vor zu viel Fruchtzucker. Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Dies liegt nicht nur an besseren Diagnosemöglichkeiten, sondern ist auch auf Veränderungen im Ernährungsverhalten zurückzuführen. So kann eine gesundheitsbewusste Ernährung mit viel Obst und Gemüse auch unangenehme Folgen haben. Nicht jeder Mensch verträgt große Mengen an Fructose. Eine gesundheitsbewusste Ernährung mit gesteigertem Obst- und Gemüsekonsum hat sich besonders in den Industrieländern zu einem regelrechten Trend entwickelt. Dem positiven Effekt, Wohlstandserkrankungen wie Adipositas oder Diabetes mellitus Typ 2 entgegenzuwirken, steht allerdings die Gefahr einer überhöhten Fructoseaufnahme mit gastrointestinalen Beschwerden gegenüber. Was auf der einen Seite einen präventiven Charakter hat, kann also bei prädisponierten Personen Krankheitssymptome hervorrufen. Besonders bei Kindern sollten Obergrenzen für die Fructoseaufnahme beachtet werden. Bei einer Fructoseunverträglichkeit muss man zwischen einer hereditären Fructoseintoleranz und einer Fructosemalabsorption unterscheiden. Beiden liegen nicht immunologische Prozesse zugrunde. Sie sind somit deutlich von einer Allergie abzugrenzen. Bei der hereditären Fructoseintoleranz kann die Fructose aufgrund eines genetisch bedingten Enzymmangels nicht adäquat abgebaut werden. Fructose wird zunächst in der Leber zu Fructose-1-Phosphat phosphoryliert, welches durch das Enzym Fructose-1-Phosphat-Aldolase, auch Aldolase B, weiter in Glycerinaldehyd und Dihydroxyacetonphosphat umgewandelt wird. Diese beiden Produkte sind wichtig für die intrazelluläre Energiegewinnung, die ATP-Produktion innerhalb der Glykolyse. Bei der hereditären Fructoseintoleranz liegt ein Defekt dieser Aldolase B vor, sodass es zu einer Ansammlung von Fructose-1-Phosphat kommt. Dies hat toxische Wirkungen auf den Dünndarm, die Niere und vor allem auf die Leber. Trotz dieser Akkumulation von Monosacchariden kommt es letztlich zu einer Hypoglykämie, da gleichzeitig die Enzyme der Glykolyse, der Gluconeogenese und des Glykogenstoffwechsels gehemmt werden. Zudem ist auch die Energiegewinnung aus Fructose inhibiert, was einen intrazellulären ATP-Mangel mit sich bringt. Die Symptome reichen von Schweißausbrüchen, Bauchschmerzen, Durchfällen und Übelkeit bis hin zu einer Leberinsuffizienz. Erste Symptome treten meist im Säuglingsalter nach dem ersten Kontakt mit Fructose auf. Mit Hilfe des Fructoseintoleranz-Gentests ist ein Nachweis des Aldolase-B-Gens möglich. Sollte dieser positiv sein, müssen sich die Betroffenen zwingend fruktosefrei ernähren. Die hereditäre Fructoseintoleranz tritt äußerst selten auf. Sie wird etwa bei einem von 20.000 Neugeborenen in Deutschland diagnostiziert.
Die Fructosemalabsorption kommt hingegen weitaus häufiger vor. Sie ist in der Regel erworben und wird meist ab dem 4. oder 5. Lebensjahr diagnostiziert, erklärt Professor Dr. Stefan Wirth, Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Wuppertal. Bei dieser Unverträglichkeitsform handelt es sich um eine verminderte Expression bzw. Überlastung des fructosespezifischen Transportproteins GLUT5. Während Glucose unter Energieverbrauch in die Zellen gepumpt wird, folgt Fructose einem passiven Transportmechanismus. Dies führt dazu, dass Fructose niemals vollständig aus der Nahrung resorbiert werden kann. Bei einer überhöhten Fructoseaufnahme kommt es somit zu einer Akkumulation des Kohlenhydrats im Dünndarm. Dieses wird unverdaut in den Dickdarm transportiert und dort bakteriell zu Wasserstoff, Kohlendioxid und kurzkettigen Fettsäuren vergoren. Bemerkbar macht sich eine Fructosemalabsorption durch gastrointestinale Beschwerden mit den Leitsymptomen krampfartige Bauchschmerzen, Blähungen und Völlegefühl. Darüber hinaus ist Fructose osmotisch wirksam und führt häufig zu Diarrhöen. Besonders bei Kindern und Jugendlichen ist die Fructosemalabsorption eine häufige Ursache für rezidivierende Bauchschmerzen. Durch ein gutes Ernährungsmanagement ist es aber in den meisten Fällen möglich, dass sich die Erkrankung wieder normalisiert. Nach Schätzungen sind in Deutschland etwa 2 von 3 Kleinkindern und fast jeder dritte Erwachsene betroffen. Erfahrungen zeigen, dass die Fructosemalabsorption mittlerweile einen hohen Stellenwert in Deutschland hat. Seit über 10 Jahren wird sie daher in der Routinediagnostik mit eingeschlossen, so wird. Die Diagnose einer Fructosemalabsorption ist schwierig, denn viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien oder andere ernährungsabhängige Erkrankungen treten mit ähnlichen Symptomen auf. Hinzu kommt, dass die Beschwerden meist sehr unspezifisch sind, erklärt Anne Kamp, Diplom-Ökotrophologin und selbstständige Ernährungstherapeutin in Neuenkirchen. Bei der Laktoseintoleranz beispielsweise, der ein Mangel des Enzyms Laktase zugrunde liegt, kommt es ebenfalls zu einer Vergärung der überschüssigen Kohlenhydrate im Darm mit den Symptomen eines Reizdarmsyndroms. Eine Histaminintoleranz zeigt zum Teil ähnliche Symptome. Auch eine Fehlbesiedlung des oberen Gastrointestinaltraktes, das klassische Bild eines Reizdarmsyndroms, sowie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder hormonelle Ursachen sollten in Betracht gezogen werden.
Neben einer ausführlichen Anamnese kann bei der Diagnose einer Fructose-Malabsorption ein Wasserstoffatemtest hilfreich sein. Gemessen wird der abgeatmete Wasserstoff, der nach Fructosevergärung im Dickdarm entstanden ist. Dieser Atemtest gehört zwar zur Standarddiagnostik, als Goldstandard darf er jedoch nicht betrachtet werden. Dafür ist er nicht zuverlässig genug, bemerkt Wirth. Denn in einer Studie konnte er kürzlich feststellen, dass bei Kindern mit rezidivierenden Bauchschmerzen als Leitsymptom eine fructosereduzierte Ernährung sowohl die Schmerzfrequenz als auch die Schmerzintensität reduzierte. Und das sowohl bei Probanden mit positiven als auch negativen Wasserstoffatemtest. Wirth vermutet, dass der Organismus besonders im Kindesalter mit dem Fructoseangebot überladen ist und somit eine fructosefreie bzw. reduzierte Ernährung zu einem gesteigerten Wohlbefinden führt. Aufgrund von veränderten Verzehrsgewohnheiten ist der Fructosekonsum in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches angestiegen. Das Bewusstsein für eine gesündere Lebensweise geht mit einem gesteigerten Obst- und Gemüsekonsum einher. Dabei ist allerdings zu beachten, dass etwa die Hälfte aller Erwachsenen unter physiologischen Bedingungen nur eine maximale Menge von 35 bis 50 Gramm Fructose pro Stunde aufnehmen kann. Ein Großteil dieser Personen zeigt bei einer höheren Zufuhr pathologische Symptome. Führt die Zufuhr von weniger als 25 Gramm Fructose pro Stunde bereits zu den typischen gastrointestinalen Symptomen, wird von einer Malabsorption gesprochen. Diese Menge entspricht etwa 2 Gläsern Apfelsaft, 100 Gramm getrockneten Feigen oder 200 Gramm Studentenfutter. Bei Kindern ist die Toleranzschwelle für Fructose noch niedriger. Sie liegt zwischen dem 1. und 10. Lebensjahr bei 1 bis 4 Gramm Fructose pro Stunde. Eine weitere Problematik stellt das Lebensmittelangebot dar. Fruchtsäfte, Smoothies, Limonaden oder gesüßte Tees mit einem hohen Fruchtzuckergehalt sind permanent verfügbar und werden zusätzlich zu den Mahlzeiten oder als Durstlöscher in großen Mengen konsumiert. Hinzu kommt, dass Getränke in der Regel schlechter vertragen werden, da sie den Darm in kurzer Zeit ungebremst passieren, erläutert Kamp. Außerdem werden zunehmend mehr glukosehaltige Nahrungsmittel durch fruktosehaltige Lebensmittel ersetzt. Dies findet vor allem auf dem Sektor der kalorienreduzierten Fertignahrungsmittel statt, da Fructose im Vergleich zu Glucose oder Saccharose eine stärkere Süßkraft besitzt.
Ist die Diagnose Fructose-Malabsorption gestellt, ist, anders als bei der hereditären Fructoseintoleranz, der völlige Verzicht auf Fructose nicht empfohlen, da die Expression des GLUT5-Transporters abhängig von der angebotenen Fructosemenge erfolgt. Das Ziel der Therapie ist vielmehr, eine individuell verträgliche Fructosemenge zu ermitteln, die keine Beschwerden hervorruft. Dafür ist zunächst eine Karenzzeit von 2 Wochen erforderlich. In dieser Zeit sollte man sich streng fruktosearm ernähren, was zum Abklingen der Symptome führt. Die Dauer sollte jedoch nicht überschritten werden, da andernfalls die Aktivität des GLUT5-Transporters weiter absinkt. Ein Nährstoffmangel ist in der Karenzzeit nicht zu befürchten. Die Vitamin- und Mineralstoffversorgung kann durch einen gesteigerten Gemüsekonsum gut abgedeckt werden, weiß Kamp. In der anschließenden Testphase werden zunächst Lebensmittel mit niedrigem Fructosegehalt behutsam in den Speiseplan integriert. Eine sinnvolle Speisenkombination sollte ebenfalls beachtet werden. Gut bekömmlich ist in der Regel verarbeitetes Obst, zum Beispiel in Form von Obstkuchen oder einem Joghurt mit Früchten. Insgesamt sollte der Verzehr von fruktosehaltigen Lebensmitteln während oder nach einer Mahlzeit bevorzugt werden, rät Kamp. Außerdem ist eine ausreichende Fett- und Eiweißzufuhr von Bedeutung, denn diese Nährstoffe verlängern die Transitzeit durch den Gastrointestinaltrakt und verbessern somit die physiologische Verwertbarkeit der Fructose. Hier knüpft auch eine Theorie zur Ursache einer Fructose-Malabsorption an. Es wird vermutet, dass eine verminderte Resorptionsfähigkeit der Fructose im Dünndarm in Zusammenhang mit einer fettreduzierten Ernährung steht. Studien zu dieser Theorie stehen aber noch aus. Die dritte Phase der Therapie besteht im Übergang in eine ausgewogene Ernährungsweise ohne restriktiven Fructoseverzicht, an individuelle Gewohnheiten angepasst und mit Symptomfreiheit. Sorbit und weitere Zuckeralkohole wie Maltit oder Mannit, die häufig als Zuckeraustauschstoff in zuckerfreien Bonbons oder Kaugummis verwendet werden, wirken negativ auf den GLUT5-Transporter, denn sie hemmen dessen Aktivität und vermindern somit die Fructoseresorption zusätzlich. Daher sollte eine möglichst sorbitfreie Ernährungsweise angestrebt werden. Das gleichzeitige Angebot von Glucose hingegen verbessert die Resorptionsrate der Fructose, indem die passive Diffusion gefördert wird. Das Verhältnis zwischen Fructose und Glucose sollte etwa 1:1 betragen. Daher werden Bananen oder Weintrauben in der Regel besser vertragen, so wird. Diese Ernährungsempfehlungen gelten auch für Kinder und Jugendliche mit Fructoseunverträglichkeit. Aber auch unabhängig von einer Fructose-Malabsorption sollte bei Kindern die Fructosezufuhr ein gesundes Maß nicht übersteigen. Besonders der Getränkekonsum muss kritischer betrachtet werden, sowohl bezüglich der Quantität als auch der Qualität, rät Wirth. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Claudia Zock aus Bonn. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.